Deutschlandfunk. Der Tag.
Die USA, ein Land in Aufruhr. Seit einer Woche gehen Tausende auf die Straßen, protestieren gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus und gegen Benachteiligung. In Washington, in New York, in Atlanta, in Los Angeles, in Minneapolis, in 140 weiteren Städten. Seit die quälenden Handybilder zeigen, wie der Afroamerikaner George Floyd unter den Knien weißer Polizisten zu Tode kommt. Wie eine Hinrichtung, ausgeführt in größter Ruhe, wie ein SZ-Kollege heute so treffend schreibt. Polizeigewalt, Rassismus, das war schon 1988 Thema der Rapper von N.W.A. in dem Song Fuck the Police, auch der heftig umstritten. Darüber haben wir hier bei Der Tag schon gesprochen. Heute richten wir den Blick auf Donald Trump, auf die Rolle des Präsidenten in diesen Tagen und auf die Frage, was die Proteste und was die Unruhen für die Wahlen im November bedeuten könnten. Wer bekommt wie viel Geld und wofür? Das ist die entscheidende Frage, wenn Union und SPD jetzt bis zu 100 Milliarden Euro in ein weiteres Hilfspaket packen. Aus Berlin erfahren wir, wie viel Zukunft in diesen Plänen steckt. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg.
Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigern, alles Notwendige zu tun, um Leben und Besitz ihrer Bürger zu schützen, werde ich flink das US-Militär stationieren und das Problem für sie lösen.
Mit dem Einsatz von Soldaten droht Donald Trump jetzt also in einer von vielen Drohungen des Präsidenten, der keinen Unterschied macht, ob jemand gegen Gewalt oder Rassismus demonstriert oder in der Nacht einen Brandsatz wirft, der all die Menschen auf der Straße unterschiedslos zu Plünderern und Kriminellen stempelt. Wohin führt das? Darüber habe ich mit Markus Pindo gesprochen, unserem früheren Korrespondenten in Washington. Zuerst aber ging es um die Macht der Bilder, um ein weißes Knie auf einem schwarzen Hals.
Also, dass das Potenzial da ist, dass solche Bilder natürlich zu Protesten führen, das musste einfach schon bekannt sein. Und da, weil es sich auch wiederholte. Also man hatte das ja schon einmal erlebt. Und zwar bei James Garner, der in New York 2014 von einem Polizisten in den Schwitzkasten genommen wurde. Und zwar so brutal, dass er auch erstickt ist. Und der sagte auch immer die Worte, I can't breathe, I can't breathe. Und das war so brutal, grausam anzusehen. Und die, sag ich mal, unbeteiligte Nonchalance, mit der dieser Polizist auf dem Nacken kniet seines Opfers, und die Regungslosigkeit und Anteilnahmslosigkeit der weiteren 3, 4 Polizisten, die da drumherum stehen. Das waren verstörende Bilder und es war klar, dass es darauf eine Reaktion geben würde. Und dass diese Reaktion auch, sag ich mal, weitreichend sein würde, das war auch klar. Und es war auch klar, dass Trump die Situation nicht entschärfen würde, sondern ganz im Gegenteil, sie nutzen würde, um Öl ins Feuer zu gießen.
Die Empörung und die Wut über diese beängstigenden Bilder und das Beängstigende, was da geschehen ist mit George Floyd, das ist ja das eine. Es mischt sich jetzt Nacht für Nacht, in der Nacht dann meistens auch mit Plünderungen, mit Randale und auch mit politischem Extremismus. Für wie explosiv hältst du diese Mischung?
Also diese Mischung ist explosiv, weil sie natürlich Bilder produziert, Bilder der Gewalt, die den Protest insgesamt, der nämlich zum großen Teil friedlich zu sein scheint, diskreditiert. Das ist in der Tat die Wirkung, die das hat. Da setzen sich radikale Elemente drauf, da setzen sich Linksradikale drauf, das ist vollkommen klar, gewaltbereite Chaoten. Da wird auch immer wieder von den Demonstranten, von den friedlichen Demonstranten davon gesprochen, dass sich auch rechtsextreme Provokateure darunter mischen. Das ist in der Tat wirklich bedrohlich. Und diese Gewaltmelange, die wird natürlich von Trump jetzt voll und ganz instrumentalisiert, indem er sagt, mit dem Finger darauf zeigt und ständig sagt, da muss man hart gegen durchgreifen. Das ist sicherlich richtig. Aber wenn man sich das Missverhältnis anschaut zwischen Trumps erster Stellungnahme zu dem Tod dieses Mannes, dieses George Floyd, und sich dann die Vehemenz anschaut, mit dem er auf die Demonstranten zeigt und sie alle diffamiert als gewaltbereite Chaoten, da muss man doch sagen, das ist in der Tat ein großes Missverhältnis. Und das zeigt auch, was er damit machen will. Er will seine Basis elektrisieren und er will seinen Leuten klar machen, nur ich kann für Recht und Gesetz stehen. Und deshalb auch diese großen markigen Worte, die überhaupt nicht durch verfassungsrechtliche oder gesetzliche Grundlagen untermauert sind.
Also wenn er den Demonstranten mit bösartigen Hunden droht oder jetzt ja auch mit dem Einsatz der Armee, auch gegen den Willen der Gouverneure in den einzelnen Bundesstaaten, dann sagst auch du, das ist klipp und klar, der heizt die Sache unnötig und fatal noch weiter an.
Natürlich, es gibt den Posse Comitatus Act von 1878. Das ist ein Gesetz, was vorsah, dass die Armee der Nordstaaten nicht die Wahlen in den Südstaaten kontrollieren dürfe. Und es wurde dann erweitert und dann wurde daraus auch, dass die Armee nicht eingesetzt werden darf, ohne dass die Gouverneure zustimmen. Die können lediglich die Nationalgarde einsetzen, aber das eben auch nur unter dem Kommando der Gouverneure. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Bilder, die Trump dann immer benutzt und diese schmalkigen Sprüche, das sind auch alles Chiffren. Also, wenn er direkt als erstes sagt, wir haben hier scharfe Hunde, dann kommen jedem in den USA, der sich damit auskennt und der es weiß, Bilder in den Kopf aus den Bürgerrechtsjahren, wo mit scharfen Hunden die Polizei auf die Bürgerrechtsdemonstranten losgegangen ist. Das ist eine ganz klar rassistische Chiffre auch. Das ist ein Signal. Und er spricht ja auch in den Worten eines Polizeichefs, der 1967 in Miami gesagt hat, if the looting starts, the shooting starts. Also wenn das Plündern beginnt, dann setzen wir Schusswaffen ein. Das sind ja ganz klare Bezüge auch. Und er sagt ganz klar auch damit, worauf er sich bezieht und was er mobilisieren will. Das ist schon wirklich einigermaßen erschreckend insgesamt.
Und das alles nur, sag ich mal in Anführungsstrichen, und ganz kalkuliert mit Blick auf die Wahlen im November. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen.
Er versucht die Wahl 2020 so zu gewinnen, wie er die Wahl 2016 geführt hat. Und das ist mit maximaler Polarisierung und Zuspitzung. Und diese Situation jetzt gibt ihm natürlich ein Stück weit die Chance. Dagegen sprechen aber auch einige Sachen. Denn erstens nimmt die Zahl weißer Wähler an der Wählerschaft ab. Das muss man ganz klar, die am schnellsten wachsende Gruppe sind die Hispanics. Das ist auch ganz klar. Das Problem ist da nur, die weißen Wähler tendieren dazu, älter zu sein als die jungen Hispanics zum Beispiel. Und die jungen Leute gehen disproportional weniger zur Wahl. Also die Basis, seine Basis, die schrumpft, das muss man auch sagen. Mhm. Dann ist es auch so, die Wähler sind nicht mehr, also die Situation wird immer wieder verglichen mit 1968 und mit den ganzen Ausschreitungen, die es damals gegeben hat und der Ermordung die Situation nach der Ermordung Martin Luther Kings. Und dagegen spricht aber auch, dass heute es tatsächlich dieses Video gibt. Das kann man einfach nicht widerlegen. Das ist da, das ist real, das ist echt, das kann jeder sich im Internet anschauen. Das gab es 1968 noch nicht. Das heißt, da hat die Polizei bei vielen auch immer noch den Benefit of the Doubt. Man konnte sich solch eine Brutalität nicht vorstellen und sie ist ja auch eigentlich unvorstellbar. Wenn man sich dieses Video anguckt, dann weiß man nicht, was man machen will. Es macht wütend, es macht unsagbar traurig. Das ist einfach da. Und drittens ist dann auch so, dass Trump im Moment der Amtsinhaber ist. Er kann diesen Wahlkampf sozusagen nicht gegen jemand anders führen und sozusagen einem anderen das zuschieben, die Verantwortung dazu. Er ist der Präsident. Und dann kommt noch etwas dazu. Ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass Trump so heftig reagiert. Er weiß, er hat eine Sache nicht richtig unter Kontrolle und das ist die Rezession, die mit der Pandemie einhergeht. Er hat verspätet auf die Pandemie reagiert, dadurch die Rezession wahrscheinlich selber noch befeuert. Er will eine schnelle Normalisierung der Wirtschaft, weil er weiß, das, was ihm wirklich gefährlich werden kann, das ist hohe Arbeitslosigkeit und eine konjunkturell ganz, ganz schlechte Lage, eine Rezession. Das würde seine Wiederwahl gefährden.
Was du ja sagst, ist, dass Donald Trump nicht nur unwillig ist, angemessen zu reagieren, den Versuch zumindest zu machen, nicht weiter zu spalten, nicht weiter anzuheizen, sondern irgendwie zu versöhnen und das Land zu beruhigen. Möglicherweise davon ist ja, weiß Gott, nichts zu sehen. Aber ist es auch so, dass er unfähig ist? Es wird nicht nur an diesem Beispiel, sondern ja auch vorher viel darüber geredet, dass Donald Trump offensichtlich zu so etwas wie menschlicher Empathie überhaupt nicht in der Lage ist.
Dass das alles mit seinem Naturell übereinstimmt, das ist vollkommen klar. Er folgt seinen Instinkten, er ist intellektuell zu keinem anderen Kurs fähig und in der Lage. Und er macht das, was sozusagen seine Persönlichkeit ihm vorgibt. Das ist genau das, was er tut. Das ist in der Tat richtig. Ob das diesmal funktioniert, kann man nicht sagen. Das ist einfach schwer zu beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass da eine klare Ratio schon hinter ist, hinter seinem Verhalten. Da bin ich auch nicht allein mit dieser Interpretation. Also Max Boot zum Beispiel in der Washington Post, ein Historiker und Kolumnist und Republikaner im Übrigen, sagt, dass das ganz klar ist, so ist, dass Trump dieser Ratio folgt und versucht, daraus Gewinn zu schlagen, elektoralen Gewinn. Da gibt es auch noch einige andere, wie zum Beispiel Jennifer Rubin, auch in der Washington Post, auch eine ehemalige Republikanerin, die sagt, dass das einer klaren Ratio folgt und dass Trump tatsächlich versucht, diese Sache für sich einzunehmen und auch zu wenden in gewisserlei Hinsicht.
Und wenn diese Erfolgsaussichten alles andere als eindeutig sind und es zweifelhaft ist, ob er mit diesem Kurs, was den Umgang mit Corona angeht, aber auch was die Konflikte jetzt und die Unruhen angeht, wenn das unklar ist, ob er damit zum Ziel kommen wird, wiedergewählt zu werden, was muss denn auf der anderen Seite Joe Biden jetzt aufbieten und was hat er zu bieten, um sich als die bessere Alternative zu präsentieren?
Also Joe Biden hat etwas, was andere so nicht haben, nämlich die Erfahrung, auf die er verweisen kann. Die Erfahrung zum Beispiel, wie das Weiße Haus und wie der Kongress damals 2008, 2009 die Finanzkrise gehandhabt hat. Die Erfahrung, die die Obama-Administration mit der Ebola-Krise gemacht hat. Da hat ja die Administration etwas ganz anderes gemacht. Sie ist nach Afrika gegangen, massiv mit Ärzten, mit Militär und hat zum gesundheitlichen Wohlergehen beigetragen. Und das war eine ganz andere Erfahrung, als man die mit dieser, mit der selbstbezogenen Trump-Administration gemacht hat. Und jetzt wird in den USA wird diskutiert, was würde denn symbolisieren in dieser Krise, dass Joe Biden eben tatsächlich auch über gute Beziehungen gerade zu den Schwarzen verfügt. Er war einer der ersten weißen Mitglieder in den 60er Jahren der NAACP, also der größten nationalen schwarzen Bürgerrechtsvertretung. Und da kommt man immer wieder auf die Wahl des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin. Amy Klobuchar scheidet aus, weil sie aus Minnesota kommt und dort als Staatsanwältin tätig war, was wiederum ihr von vielen Schwarzen als Teil des Systems sozusagen zum Vorwurf gemacht werden könnte. Es rückt wieder nach vorne Kamala Harris, die Senatorin aus Kalifornien, aber auch die Bürgermeisterin von Atlanta, die eine sehr gute Figur gemacht hat. Keisha Lance Bottoms heißt sie, die einerseits gesagt hat, ich fühle diesen Schmerz mit und als Schwarze kann sie das auch glaubwürdig tun. Andererseits aber auch gesagt hat, hört auf, eure eigenen Nachbarschaften zu zerstören. Das geht so nicht. Diese Gewalt ist inakzeptabel. Und das heißt, sie bringt die nötige Mischung an. Mitgefühl und auch, was man im Amerikanischen Tough Love nennt. Also, sag ich mal, eine gewisse Härte auch mit. Das ist ganz klar. Und darauf richten sich jetzt die Blicke.
Also wen er als Kandidatin für den Posten der Vizepräsidentin nominiert, dass es eine Frau wird, hat er ja schon gesagt. Und jetzt rücken eben manche Kandidatinnen in den Fokus, die das bisher vielleicht nicht waren. Aber nochmal auf Joe Biden zurückzukommen, ist es nicht auch ein schwieriger Spagat für ihn? Er kann sich rühmen, dass er gute Beziehungen in die Community der People of Color hat, keine Frage. Aber auch er wird doch auf die Sorgen, die es jetzt natürlich auch gibt, unter dem Stichwort Recht und Ordnung, wird er doch auch reagieren müssen. Und ist das nicht schwierig, beides gleichzeitig hinzubekommen?
Das ist ein Balanceakt, das ist ganz klar. Er hat aber auch schon angefangen damit. Er hat zum einen geäußert, dass das absolut nicht geht, was dort passiert ist und dass diese Polizeibrutalität und auch ich sag mal, der Alltagsrassismus, mit dem viele Schwarze sich noch konfrontiert sehen in diesem Land, dass der unakzeptabel ist. Und er ist auch jemand, der das glaubwürdig vertritt. Also ich habe ihn einmal erlebt bei der NAACP, wie er eine Rede gehalten hat. Und die Zuhörerschaft lag ihm zu Füßen. Das war unglaublich. Er hat kann er glaubwürdig machen, dass er sich interessiert dafür. Und er hat das über 30, 40 Jahre lang auch gepflegt, diese Verbindungen. Joe Biden war immer da. Das hat ihm auch geholfen bei der demokratischen Nominierung, weil die schwarzen Bürgerrechtsvertreter und Politiker haben gesagt, Joe Biden war immer ansprechbar für uns. Das war immer klar und auf den verlassen wir uns auch. Insofern, das kann er glaubwürdig. Er kann aber auch glaubwürdig die Ansicht vertreten, dass es eben einen Rechtsstaat gibt und dass er aufrechterhalten muss. Das ist ein Spagat. Das ist aber für jeden Politiker, der mit dieser Situation offen und ehrlich umgeht, ein Spagat und den muss er einfach auch versuchen zu machen. Das ist ganz klar.
Und wenn die USA noch zerrissener sind und noch erschöpfter möglicherweise als vor der Zeit von Trump und wenn wir davon ausgehen können, dass mit Donald Trump jedenfalls kein Weg sichtbar ist, wie sich das Land nochmal über diese alte Wunde beugen wird oder würde, den Alltagsrassismus und die strukturelle Benachteiligung von Schwarzen, aber auch anderen Minderheiten, könnte in dieser Situation, in dieser Erschöpfung, in dieser Zerrissenheit Joe Biden dieses Thema wirklich angehen oder sind da erst ganz andere Dinge, die erledigt werden müssen, sollte Donald Trump abgewählt werden und Joe Biden gewählt werden?
Also Joe Biden hat schon mal angekündigt, dass er eine Behörde schaffen will, die sich generell aus Blick des Bundes, also des Federal Government, der Bundesregierung, anschauen wird, wie die Polizei im Lande funktioniert. Das ist eins der Probleme, dass diese ganzen Polizeien sehr aufgesplittert sind nach Gemeinden, dass die Sheriffs gewählt werden immer wieder, dass die Situation vor Ort kaum überprüfbar ist und ob da auch die Standards eingehalten werden. Das hat er schon mal gesagt, dass er das angehen will. Dazu muss er gewählt werden. Das ist in der Tat richtig. Und ob es dazu kommt, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie diese Wahl ausgeht. Sie ist schwer vorherzusagen. Aber die Wahl wird sich, glaube ich, nicht an den Ausschreitungen, an den Protesten, sogar nicht an der Corona-Pandemie entscheiden. Die Wahl wird sich entscheiden, glaube ich, an der wirtschaftlichen Situation. Die Leute schauen zurück und die einzige Frage, die sie sich stellen, auf die man sich verlassen kann zumindest, ist, geht es mir besser als vor 4 Jahren? Wenn viele Amerikaner diese Frage, auch der Mittelschicht und der unteren Mittelschicht, diese Frage nicht positiv beantworten können, dann wird es für Donald Trump eng, aber auch nur dann.
Wie kann und wie muss der Staat helfen, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, wenn das Schlimmste in der Corona-Krise erst einmal überstanden ist? Diskutiert wird darüber schon lange. Heute Abend aber wollen Union und SPD beginnen, Nägel mit Köpfen zu machen. Vor Beginn der Beratungen im Koalitionsausschuss ist aber eines schon klar. Es wird sehr, sehr teuer. Viele Milliarden an Hilfen soll es am Ende sein. Aber wer was bekommen soll und mit welchem Ziel, da haben CSU und CDU auf der einen Seite und die SPD auf der anderen doch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wir wollen das jetzt versuchen, ein bisschen zu sortieren, mit Hilfe von Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio, die ich zu Hause erreiche. Grüß dich, Katharina, hallo.
Hallo Jasper.
Versuchen wir uns also einen Überblick zu verschaffen. Wer fordert denn was?
Ja, also es gibt einen bunten Strauß von Forderungen und ich glaube, wir müssen mal ein paar rausgreifen. Alles kann man nämlich gar nicht aufzählen, ehrlich gesagt, sonst ist der Podcast voll, bevor wir überhaupt mit der Analyse begonnen haben.
Soweit ist es schon.
Ja, also es ist tatsächlich, ich greife mal so das raus, glaube ich, wo man auch die größten Streitpunkte hat, würde ich mal sagen. Da ist einmal das Thema, wie hilft man den Kommunen? Stichwort Altschulden, das ist ja was die Koalition schon länger begleitet. Also muss man diese Altschulden den stark verschuldeten Kommunen erlassen oder nicht? Da fordert die SPD, das sollte geschehen. Die Union wiederum ist dagegen, hat ein anderes Paket, mit dem man den Kommunen helfen will. Zum Beispiel, dass man bei der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger, dass der Bund dort stärker eingreift, dass auch beim Thema Gewerbesteuer was gemacht wird. Also da gibt's Unterschiede Herangehensweise. Dann gibt's das Thema Familienbonus zum Beispiel. Das ist wiederum eine ganz andere Zielgruppe. Also das eine waren jetzt die Kommunen, dann kommt das Thema auch die Familien, die Bürger. Da möchte die SPD diesen Kinderbonus, also 300 Euro je Kind Das ist etwas, was in der Union eher auf Skepsis trifft. Dann schauen wir auch noch mal auf die Wirtschaft. Da soll ja auch der Wirtschaft unter die Arme gegriffen werden, verschiedenen Branchen, die es besonders betroffen hat. Ich glaube, dass es nicht so viel Dissens gibt, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel sagt, man möchte Künstlern helfen oder den Gastronomen oder den Schaustellern, also besonders stark betroffene Gruppen. Da ist es dann die Frage, wie. Ein Dissens gibt es, wenn es um die Autobranche geht. Da haben ja drei Ministerpräsidenten sind vorgeprescht, der aus Bayern, der aus Niedersachsen und der aus Baden-Württemberg, die ja alle große Autoländer sind und die eine Kaufprämie wollen. Und da gehen die Risse nicht nur durch die Koalition, also zwischen SPD und Union, sondern auch innerhalb der Union gibt es dann Dissens. Was soll da ausgegeben werden? Ist das überhaupt sinnvoll, so eine Autokaufprämie zu machen? Oder soll man es doch lieber lassen und der Autobranche anders unter die Arme greifen? Also es gibt wirklich einen breiten Strauß an Vorschlägen. Teilweise sind auch alte Vorschläge dabei. Vermögensteuer zum Beispiel bei der SPD, Unternehmenssteuerrecht ändern bei der Union. Und es gibt auch eine sozusagen breite, wie soll man es nennen, eine breite Masse an Menschen, an Unternehmen und so, denen geholfen werden soll oder wo man sagt, da muss man was tun.
Darüber sind ja wahrscheinlich auch alle einig, dass etwas getan werden muss. Jetzt, was du gesagt hast, klingt so, als hätte jetzt zunächst mal jeder seine eigenen Forderungen auf dem Zettel, immer abgesehen von der Autoprämie, von der Kaufprämie, wo ja auch ein Riss zum Beispiel quer durch die Union geht, ob das eigentlich eine gute Idee ist oder nicht. Gibt es denn so etwas wie Etiketten, die man ankleben kann und sagen, also den einen geht es vor allem um den sozialen Zusammenhalt, den anderen geht es in erster Linie darum, bestimmte Industriezweige, vor allem eben Schlüsselindustrie, Autoindustrie, wieder auf die Beine zu stellen und den dritten geht es vielleicht darum, doch für etwas, so etwas wie Nachhaltigkeit zu sorgen.
Ja, also ich glaube, dass das Letzte, was du angesprochen hast, dass das schon ein Konsens ist, dass man auf das Thema Nachhaltigkeit schauen sollte. Aber das Label würde ich jetzt keinem der Parteien so richtig aufkleben. Eher was soziale Gerechtigkeit betrifft, da versucht die SPD doch deutlich stärker ihren Stempel da aufzudrücken. Und da geht es ja auch, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl, aber ich würde sagen ein Jahr vor Beginn des Wahlkampfes oder nicht mal mehr ein Jahr vor Beginn des Wahlkampfes der Bundestagswahl. Also da versucht jeder schon seinen Stempel irgendwie dem ganzen Paket aufzudrücken. Und bei der SPD würde ich sagen, ist es klar, die soziale Gerechtigkeit, für was braucht man die SPD, für was steht die SPD in der Großen Koalition, und da sind eben diese Sachen wie Vermögenssteuer, wie der Kinderbonus, das sind so Dinge, für die SPD eher steht. Und bei der Union würde ich sagen, es ist deutlich stärker die Wirtschaftsfokussierung, also auch wenn bei der Autokaufprämie jetzt ein SPD-Minister dabei ist, sind es vor allem Unionsstimmen, die das wollen. Also da ist ein deutlich stärkerer Wirtschaftsfokus da. Wenn man so ein bisschen tiefer noch reinhört, hat man das Gefühl, dass die CSU dann wieder versucht, auch ihr S ein bisschen stärker noch zu betonen. Alexander Dobrindt hat gefordert, dass man was für die Alleinerziehenden noch tut. Also da versucht jede Partei auch schon, glaube ich, so ein bisschen vorzuarbeiten, um dann auch entsprechend mit einem gewissen Polster auch in den Wahlkampf zu gehen und zu sagen, das ist das, was wir aus der GroKo geholt haben.
Und es ist ja auch nicht nur völlig nachvollziehbar, dass die Parteien auch in ihre Programme schauen und sagen, wofür haben wir uns eigentlich mal wählen lassen, und jetzt schauen, dass bei der Gelegenheit man das eine oder andere ja auch umsetzen kann in einer krisenhaften Situation. Auf der
Klar,
anderen
man
Seite
hat man auch mal das Geld, ne?
Man hat, ja, und jetzt ist sozusagen auf einmal Geld im Überfluss da, jedenfalls wenn man sich dafür verschulden mag. Und alle sagen ja im Grunde, okay, das wollen wir schon mal zulassen. Aber mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob deiner ein anderer ist, mein Eindruck war vom Vorlauf der Debatte und all den gesellschaftlichen Gruppen, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben, Umweltverbände, Wirtschaftsforscher, Städte und Gemeinden, die Gewerkschaften, da war es doch bei aller Unterschiedlichkeit wiederum auch eigene Interessen, war doch eigentlich der rote Faden. Leute, wir sollten eines vermeiden, alles wieder zurück auf Null und einfach so wie vorher, sondern es sollte so etwas wie ein Aufbruch in eine neue Zeit sein. Und da wäre eben so ein Etikett wichtig, wie zu sagen, das alles steht unter der Überschrift einer nachhaltigen ökologischen, einem Aufbruch in eine nachhaltige ökologische Wirtschaft. Kannst du denn in all diesen Einzelheiten noch so etwas entdecken wie ein Ansatz, der in diese Richtung geht?
Ja, ich glaube schon, dass es zumindest, man das im Hinterkopf hat, das wird ja auch immer wieder betont, nur sind sozusagen beide Parteien ja auch in diesem eher versucht, diese Waage stärker zu halten, dass man Wirtschaft und Ökologie sozusagen unter einen Hut kriegt. Und von daher ist es eben nicht so, als wenn die Grünen in dieser Koalition säßen. So.
Wenn aber man zum Beispiel mal auf dieses Thema... Wenn ich dich da unterbrechen darf, Katharina, ja, das klar, schien mir gerade so interessant, dass es beileibe nicht nur die Grünen waren und die notorischen Umweltverbände, die sozusagen Umwelt, Umwelt, Umwelt rufen, Klimaschutz, 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 sondern dass zum Beispiel die Wirtschaftsforscher gesagt haben, also sowas wie eine Kaufprämie für Verbrenner sei wirklich Unsinn aus ökonomischen Gründen, aber auch mit Blick auf Nachhaltigkeit.
Ja, also ich glaube, dass es da schon auch ein Umdenken gibt und dass das schon auch in den Hinterköpfen ist. Also das Beispiel wollte ich auch anführen. Ich finde, da ist nämlich schon interessant, dass man sieht, dass man nicht mehr einfach nur Geld, so mit Geld eine Industrie fördert und gar nicht guckt, wo geht das eigentlich hin, sondern dass man schon im Hinterkopf hat, da muss auch dafür was rauskommen, was nachhaltig ist und was dieses Thema Klimaschutz noch mehr bedient. Also da habe ich schon das Gefühl, dass man dafür im letzten Jahr, wo dieses Thema so hochgekocht ist, wo es so wichtig geworden ist und wo auch viele gemerkt haben, auch in den Parteien CDU, CSU, auch in der SPD, dass das ein Thema ist, was auch die Menschen in Deutschland stark beschäftigt, dass man das nicht mehr außen vor lassen kann und dass sich da in der Union auch Widerstand gegen diese Autokaufprämie richtet und dass man eben sagt, nicht mehr einfach das einfach so fördern, sondern dass da was dahinter sein muss. Da, glaube ich, findet ein Umdenken statt und das werden wir auch, wenn eben auch nicht so stark, wie wenn die Grünen in der Koalition wären, in diesem Paket finden werden, aber das werden wir da drin finden. Also das Thema Nachhaltigkeit spielt schon auch eine stärkere Rolle, als es das früher getan hat und ist auch immer wieder betont worden. Wir müssen das auf jeden Fall irgendwie mitnehmen und die Chance nutzen. Ja, auch wenn man auf die Digitalisierung schaut. Die Digitalisierung kann ja auch eine Chance sein für eine ökologischere, nachhaltigere Zukunft. Und das will man ja auch stärker vorantreiben. Also das schon auch nutzen.
Und die Kanzlerin steht ja auch in gewisser Weise im Wort. Ich erinnere mich noch, dass sie noch gar nicht lange her gesagt hat, also sie will schon, dass in Deutschland und auch in Europa die Klimaschutzziele eher noch ambitionierter ausfallen als bisher. Und daran muss sie sich dann ja, wenn das Ergebnis mal irgendwann da ist, ja auch messen lassen. Apropos Ergebnis, also ich höre jetzt, oder in den Meldungen ist jetzt die Rede davon, dass die heute Abend gar nicht fertig werden und in der Nacht sozusagen, dass die schon das absehen, dass das so kompliziert und schwierig und umfangreich wird. Dass die morgen weiter verhandeln, ist das schon klar?
Ja, das sieht wohl so aus, dass das abgebrochen wird heute Nacht und dass man dann sagt, man macht eine Pause und verhandelt dann morgen Mittag ausgeschlafener weiter, weil es einfach um so viel Geld geht. Man redet ja von 100 Milliarden Euro, also ein Riesenbatzen. Die SPD hat auch schon einen Nachtragshaushalt da ins Spiel gebracht. Also, dass man da sagt, wir können da nicht unausgeschlafen drüber verhandeln und mit großem Druck, jetzt müssen wir aber irgendwann fertig werden, weil es ist schon 5 Uhr morgens und alle warten, sondern dass man das mit Ruhe angehen will. Und ehrlich gesagt halte ich das auch mal für gar nicht so einen schlechten Weg. Also ob das jetzt heute oder morgen fertig wird, ich glaube, die Zeit kann man sich dann auch noch lassen.
Und erhöht die Chancen, dass tatsächlich was ganz Ordentliches, was Gutes vielleicht sogar dabei rauskommt.
Ganz genau, ausgeschlafen.
Das war der Tag im Deutschlandfunk für den 2. Juni 2020. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.